Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag, an dem wir heute Morgen als besondere Bibelstudie das Thema behandeln: Europa im Alten und im Neuen Testament. Beim ungenauen Lesen der Bibel könnte man den Eindruck erlangen, als ob unser alter Kontinent so weit abseits von den Ereignissen der biblischen Geschichte stehen würde. Dem ist aber nicht so. Bereits im Alten Testament spielt Europa, die Heimat der japhetitischen Völker, eine wichtige Rolle. Zahlreiche prophetische Stellen weisen Europa einen bedeutenden Platz in der Heilsgeschichte zu. Im Neuen Testament fokussiert der Missionsbericht der Apostelgeschichte sehr stark auf Europa. Es braucht einen daher nicht zu erstaunen, dass im Zusammenhang mit der Geschichte der Christenheit ausgerechnet dieser Kontinent eine so zentrale Rolle spielen sollte. Die Offenbarung nimmt aber Europa ganz besonders ins Visier. Dieser Erdteil hat seiner Verantwortung als bevorrechtigter Kontinent nicht entsprochen und verdient darum in besonderer Weise schließlich Gottes Gericht. Wir beginnen unsere Bibelstudie über Europa in der Zeit nach der Sintflut. Im Zusammenhang mit dem Turmbau zu Babel, 1. Mose 11, wird uns in der Völkertafel, die im Kapitel davor aufgezeichnet ist, erklärt, wie die ganze Menschheit sich von den drei Söhnen Noahs, Sem, Ham und Japhet, entwickelt hat. Japhetitische Stämme wanderten nach der Sprachenverwirrung aus nach Europa. Und so lesen wir in 1. Mose 10 im Zusammenhang mit den Japhetiten, also im Zusammenhang mit Japhet und seinen dort genannten Söhnen: Von diesen aus verteilten sich die Bewohner der Inseln. Auf Hebräisch steht hier das Wort Iyim. Die Bewohner der Inseln, der Nationen, in ihren Ländern. Eine jede nach ihrer Sprache, nach ihren Familien, in ihren Nationen. Dieses Wort Iyim, hier übersetzt mit Inseln in der alten Elberfelder, aber mit einer ganz wichtigen Fußnote versehen, befindet sich nur im Zusammenhang mit den Japhetiten. Und es ist zu sagen, dass bei dem hebräischen Wort Iyim es sich um ein ganz besonderes Wort handelt, das in vielen Stellen, und wie wir noch sehen werden, gerade auch Jesaja 49, 1, vorkommt. Es ist ein interessanter geografischer Begriff. Er bezeichnet nämlich im Bibelhebräischen insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. Das kann man so nachlesen in dem berühmten, vielbändigen Kommentar zum Alten Testament von Keil und Delitzsch. Diese zwei Männer gehörten zu den größten Hebräisch-Spezialisten des 19. Jahrhunderts. Nachzulesen in Band 1, Seite 134. Und dieser Kommentar wurde eben in der alten Elberfelder dort auch in der Fußnote übernommen. korrekterweise. Also Iyim ist ein Wort, das schwierig zu übersetzen ist. Es bezeichnet zwar Inseln, aber nicht nur, eben auch Festland, aber ganz speziell nicht irgendwelche Inseln, nicht irgendwelche Kontinentalböden, sondern speziell Europa. Hier in diesem wunderbaren NASA-Bild, man sieht Ägypten in Afrika, dann in Asien das Land Israel mit dem Toten Meer, man kann auch den See Genezareth erkennen, nördlich davon dann Libanon und Syrien, da sieht man hier die Türkei, aber da sehen wir nun, dass dieses Gebiet von der Türkei entlang der Küste des Mittelmeeres mit all den Inseln, das bezeichnet das Wort Iyim. Also Iyim ist der Begriff im Alten Testament für Europa. Und so liest man natürlich eben ganz anders, wenn man das im Hinterkopf hat. Nochmals 1. Mose 10, Vers 5. Von diesen aus verteilten sich die Bewohner der Iyim. Ich wähle anstatt Inseln eben gerade den hebräischen Begriff. Iyim der Nationen in ihren Ländern, eine jede nach ihrer Sprache, nach ihren Familien in ihren Nationen. Hier habe ich eine Zusammenstellung von allen Stellen im Alten Testament, wo Iyim vorkommt. Von 1. Mose 10 über Esther 10, Psalmen, sehr oft in Jesaja, dann aber auch in Ezekiel, schließlich Daniel 11 und in Zephania. Ich habe bereits erwähnt, eine ganz besonders wichtige Stelle, Jesaja 49. Es handelt sich hier um eines der Gottesknecht-Gedichte in Jesaja. Es gibt 5 Gottesknecht-Gedichte, also Gedichte über den kommenden Messias. Und das wären Jesaja 42, 49, 50, 53 und 61. Jetzt, die Stelle in Jesaja 49 beginnt so, dass man die Stimme des Gottesknechtes, des Messias, hört. Er sagt, hört auf mich, ihr Iyim. Und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Also hier spricht der Messias ausgerechnet zu Europa. Und das zeigt schon etwas an, dass dieser Kontinent eine ganz wichtige Rolle spielen sollte in Verbindung mit dem Messias, wenn er kommt. In Vers 6 heißt es dann weiter, ja, er spricht. Also Gott spricht zum Messias. Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Diese Stelle führt Paulus an gegenüber den Juden in Apostelgeschichte 13. Und er sagt, ihr habt die frohe Botschaft abgelehnt, jetzt gehe ich zu den Heiden. Und er zitiert da aus Jesaja 49. Und wenn man dann weiterliest in der Apostelgeschichte, sieht man, wie ganz besonders Europa missioniert wurde. Und so ist eben dieses Zitat in Apostelgeschichte 13 aus Jesaja 49 sehr bedeutsam. Es steht im Zusammenhang damit, dass der Messias speziell die Iyim anspricht, dass sie auf ihn hören sollen. Gehen wir zu Jesaja 42, diesem weiteren Gottesknecht-Gedicht. Gott spricht in Vers 1 über den Messias. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Nationen das Recht kundtun. Hier findet man übrigens gerade die Dreieinheit Gottes. Es spricht Gott, der Vater, über seinen Sohn und bezeugt, dass er den Heiligen Geist auf ihn gelegt hatte, damals bei der Taufe am Jordan. Und schon deutet dieser Vers an, dass der Messias einen besonderen Dienst tun wird im Blick auf die Nationen, also außerhalb von Israel. Dann wird der Charakter des Messias beschrieben. Er wird kein Revolutionär sein. Er wird nicht schreien und nicht rufen, noch seine Stimme hören lassen auf der Straße. Er wird sich besonders um die Schwachen kümmern. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Er wird nicht ermatten noch niedersinken, bis er das Recht auf Erden gegründet hat. Und die Iyim werden auf seine Lehre harren. Hier wird nicht einfach gesagt, die Nationen werden auf seine Lehre harren, sondern die Iyim. Und tatsächlich sollte Europa der Kontinent werden, der eben durch das Christentum während 2000 Jahren in einer Weise geprägt werden sollte wie kein anderer Kontinent. Die Iyim werden auf seine Lehre harren. Weiter, Vers 5. So spricht der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete mit ihren Gewächsen, dem Volke auf ihr den Odem gab und den Lebenshauch denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ergriff dich bei der Hand. Und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Also der Messias sollte den neuen Bund für Israel begründen. Ich werde dich setzen zum Bund des Volkes, aber gleichzeitig für die nicht-jüdischen Völker ein Licht sein. Vers 7. Um blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Die erfüllte Prophetie ist Gottes Siegel auf die Bibel. Frühere Prophetien sind bereits erfüllt worden, sagt Vers 9, aber Gott verkündigt Neues und auch das wird sich dann erfüllen. Und nun Vers 10. Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde, die ihr das Meer befahret und alles, was es erfüllt, ihr Iyim und ihre Bewohner. Also hier wird Europa zum Singen zur Ehre Gottes aufgerufen. Wenn wir da den Ausdruck finden vom Ende der Erde, so müssen wir diesen Begriff immer im Rahmen der biblischen Geografie betrachten. Das Zentrum, das geografische Zentrum für Gott ist das Land Israel. Es wird in Hesekiel 38 genannt, der Nabel der Erde. Und in diesem Land Israel ist das Zentrum die Stadt Jerusalem. Hesekiel 5,5, dies ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Nationen gesetzt und Völker um es her. Also, wir müssen von Jerusalem, von Israel, am Knotenpunkt der drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika, die Geografie betrachten. Und so ergibt sich eigentlich ziemlich genau das Bild, wie wir es gewohnt sind von Weltkarten hier. Auch da steht das Land Israel ziemlich zentral. Also von da aus sind die Enden der Erde die Extremitäten des Festlandes. Also zum Beispiel Nordamerika, Südamerika, Südafrika, Australien, Japan, China und die östlichsten Teile von Russland. Das sind die Extremitäten. Aber in Verbindung mit Europa sind natürlich die Extremitäten eben die am weitesten entfernten Gebiete von Europa bis nach Skandinavien hinauf. Und das ist interessant, weil an sich das Wort Iyim so einen besonderen Akzent hat auf die Inseln und Küstenstreifen des Mittelmeers auf der europäischen Seite. Aber es beschränkt sich eben nicht darauf, sondern der Bibeltext geht im Zusammenhang mit den Iyim dahin, sogar zu sprechen vom Ende der Erde. Und damit ist der ganze Kontinent gemeint. Also Gott ruft auf, singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde. Und es ist doch in diesem Zusammenhang bemerkenswert, die Gesänge der Synagoge und des Tempels wurden durch die Mission im ersten Jahrhundert nach Europa gebracht. Und diese Gesänge haben die Musik der Römer und Griechen verdrängt. Und ausgehend von diesen einstimmigen Gesängen entwickelte sich die christliche Musik in Europa weiter. Und zwar in einer sehr einzigartigen Weise. Im Mittelalter wollte man das Lob Gottes noch mehr erhöhen, indem man versuchte, eine zweite Stimme dazu zu entwickeln. Zuerst nur ganz rudimentär mit einem Liegeton und darüber die Melodie. Dann die gleiche Melodie einfach parallel in 4 Tönabständen oder 5 Tönabständen. Und so hat sich das weiterentwickelt bis schließlich hin zum 4-stimmigen Choral, den Bach zur absoluten Vollendung geführt hat. Und von da aus ist der 4-stimmige Choral eigentlich die Ausgangslage für die ganze klassische Musik Europas im Weiteren. Wenn man Komposition studiert am Konservatorium, dann lernt man saubere, fehlerlose 4-stimmige Sätze zu schreiben. Und wenn man das wirklich erfasst hat, dann ist man in der Lage, auch Sinfonien, Konzerte und so weiter zu komponieren. Und es ist so, dass nur in Europa sich die mehrstimmige, die 4-stimmige Musik entwickelt hat. In keiner anderen Kultur, aber dies ganz eng und in Verbindung und motiviert durch das Christentum. Und so ist eben das schon etwas sehr Spezielles, wenn es da steht in Vers 10. Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde, die ihr das Meer befahrt und alles, was es erfüllt, ihr Iyim und ihre Bewohner. Ich greife noch eine Stelle speziell heraus aus all diesen Iyim-Stellen. Jesaja 11,11. Es geht im Zusammenhang um die Zeit des Messias, wenn er kommen wird, um hier auf der Erde zu herrschen. Und da wird in Vers 11 gesagt, in dieser Endzeit, wenn der Messias kommt, wird Folgendes geschehen. Und es wird geschehen an jenem Tag oder zu jener Zeit, in jener Zeitepoche. Da wird der Herr noch zum zweiten Male seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes zu erwerben, der übrig bleiben wird. Aus Assyrien, das ist Nordirak, und aus Mizraim, das ist Unterägypten, und aus Patros, das ist Oberägypten, und aus Kusch, das ist Sudan, Äthiopien, und aus Elam, das ist Iran, und aus Shinear, das ist Südirak, und aus Hamat, das ist Syrien, und von den Iyim des Meeres. Nun, diese Prophetie hat sich wortwörtlich im 20. Jahrhundert erfüllt. Als Tausende von Juden unter ganz dramatischen Umständen ausgewandert sind aus und geflohen sind aus dem Nord- und dem Südirak, die ganze jüdische Gemeinschaft ist ausgewandert. 150.000 Juden, die dort zu Hause waren seit der Gefangenschaft, der babylonischen Gefangenschaft unter Nebukadnezar vor 2600 Jahren. Und heute gibt es noch etwas mehr als 20 Juden im Irak. Dann sind sie ausgewandert, ganz dramatisch ab 1948 aus Ägypten. Also die ganze Gemeinschaft von etwa 100.000 Juden ist gegangen. Heute gibt es noch etwa 100 Juden in Ägypten. Und auch ganz dramatisch wurden aber Tausende von äthiopischen Juden aus dem Sudan und aus Äthiopien in geheimen Flugzeugaktionen ausgeflogen. Und nach der Revolution 1979 im Iran sind unter ganz dramatischen Umständen sind Zehntausende von Juden aus dem Iran geflohen. Und auch aus Syrien sind Tausende von Juden ausgewandert Und schließlich steht hier von den Iyim des Meeres. Aus Europa sollen sie kommen. Wie hat sich das Jesaja vorstellen können um 700 vor Christus? Nun, wir kennen die Erfüllung. Die erste Einwanderungswelle begann ja 1882 aus Russland. Aber die fünfte Einwanderungswelle, das war 1932 bis 1938, nach Hitlers Machtergreifung, da sind etwa 250.000 Juden aus Europa geflohen. Vor allem aus Deutschland. Damals floh auch mein Kompositionslehrer Jehoshua Lackner. Das war ein Jude von etwa 14 Jahren, damals in der Tschechoslowakei. Und er konnte sich noch so vor den Nazis retten und ist ins Land der Väter geflohen. Und dann kam die sogenannte Aliyah B, das ist die sechste Einwanderungswelle, 1939 bis 1947, die sogenannte illegale Einwanderung während des Zweiten Weltkrieges, trotz massiver britischer Hürden. Die Briten haben das Land verschlossen für die Nazi-Flüchtlinge, aber Tausende konnten illegal geheim ins Land hineinfliehen und sich so retten. Aber dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, unmittelbar nach der Staatsgründung Israels, 1948 bis 1970, da kamen über eine halbe Million Juden aus Europa zurück ins Land Israel. Aus Polen 156.000, Tschechoslowakei über 20.000, Rumänien über 229.000, aus Bulgarien mehr als 48.000, aus Ungarn 24.000, Jugoslawien 8.000, Österreich 4.000, Deutschland 11.000, aus der Schweiz 1.899, ganz genau. Aus Italien 3.600, Frankreich 26.000, aus England 14.000, aus Belgien etwa 3.500, aus Holland etwa 3.500 und dann auch noch weitere aus Schweden und Spanien. So hat sich das ganz eindrücklich erfüllt, diese Rückkehr aus den Iyim des Meeres. Nun möchte ich eine ganz kurze Übersicht geben über alle Iyim-Stellen im Alten Testament. Wir haben schon gesehen, 1. Mose 10, Vers 5, die Japhetiten besiedeln Europa nach der Sintflut. In Esther 10, Vers 1 heißt es, dass Xerxes, Ahasveros, der Mann der Esther, die Iyim besteuert habe. Also dieser Herrscher des medopersischen Weltreiches damals hat gewisse Mittelmeerinseln mit Steuern gezwungen, Abgaben mit Steuerzwang dazu geführt, ihm Geld zu geben, Reichtum zu geben. Dann Psalm 72, Vers 10, da geht es um das tausendjährige Reich, wenn Jesus Christus hier regieren wird. Und da steht, die Könige von Tarsis werden wir noch hören, und von den Iyim werden Geschenke entrichten. Es werden Abgaben darbringen, die Könige von Sheba und Seba. Also da wird auch Europa erwähnt unter den Völkern im tausendjährigen Reich, die dem Messias Steuern abgeben werden. Dann Psalm 97, Vers 1. Der Herr regiert. Auch das ist ein Psalm, der aufs tausendjährige Reich hinweist. Der Herr regiert, es frohlocke die Erde, mögen sich freuen die vielen Iyim. Auch da wird nicht nur die Erde erwähnt, sondern die Iyim im Speziellen. Freude in Europa. Dann Jesaja 11,11 haben wir gerade behandelt, die Rückkehr der Juden aus Europa. Dann Jesaja 24, Vers 15. Jesaja 24 hat man ja schon bezeichnet als die kleine Apokalypse. Es ist eine Endzeitprophetie, ganz knapp zusammengefasst. Und da steht, wie Gott das Gericht über die ganze Welt bringen wird in der Zeit der Wiederkunft Jesu. Und dann lesen wir in Vers 14, jene werden ihre Stimme erheben, werden jubeln. Ob der Majestät des Herrn jauchzen sie vom Meere her. Darum, gebt dem Herrn Ehre im Osten, auf den Inseln des Meeres, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels. Und das ist wieder eben auf den Iyim des Meeres, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels. Vom Ende der Erde her hören wir Gesänge. Herrlichkeit dem Gerechten. Auch da werden die Iyim im Zusammenhang mit dem Mittelmeer erwähnt. Aber es geht weiter. Vom Ende der Erde her hören wir Gesänge. Man hätte sich fragen können, was hat sich Jesaja darunter vorgestellt, dass man Gesänge hört vom Ende der Welt her? Wie geht das? Nun, heute ist es kein Problem mehr. Vor 2700 Jahren war das ein Problem. Aber dann im tausendjährigen Reich wird man also vom Ende der Erde her, von den Extremitäten des Festlandes und insbesondere eben von Europa her, Gesänge hören. Herrlichkeit dem Gerechten. Jesus Christus wird im Neuen Testament 7-mal genannt, der Gerechte. Zum Beispiel einmal, die Frau von Pilatus sagt, habe du nichts zu schaffen mit jenen Gerechten. Das sagte diese Europäerin zu ihrem europäischen Ehemann. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Aber hier, Herrlichkeit dem Gerechten. Jesaja 40, Vers 15. Im Zusammenhang geht es um die Größe, Erhabenheit und Unerfasslichkeit Gottes. Und da lese ich in Vers 15, siehe, Nationen sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe, die Iyim sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt. Also hier wird gezeigt, wie erhaben Gott ist und wie die Völker, die manchmal so beeindruckt sind von sich selber und ihren Leistungen und dem, was sie bewirken, sie werden hier verglichen mit einem Tropfen am Eimer, der eigentlich für nichts geachtet wird. Das ist der Nebensache. Die Hauptsache ist ja im Eimer. Und dann weiter, siehe, die Iyim sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt. Europa sieht sich heute ganz anders in der Bedeutung weltpolitisch. Aber die Bibel mahnt Europa eben zu Bescheidenheit. In Gottes Augen ist dieser Kontinent wie ein Stäubchen, das da so emporschwebt. Jesaja 41, Vers 1, Gott spricht, wendet euch schweigend zu mir, ihr Iyim. Und die Völkerschaften mögen neue Kraft gewinnen. Sie mögen herannahen, dann mögen sie reden. Lasst uns miteinander vor Gericht treten. Wer hat vom Aufgang her den erweckt, welchem Gerechtigkeit auf Schritt und Tritt begegnet? Er gab Nationen vor ihm dahin und ließ ihn Könige unterjochen, machte sie wie Staub vor seinem Schwerte, wie fortgetriebene Stoppeln vor seinem Bogen. Er verfolgte sie, zog hin in Frieden einen Weg, den er mit seinen Füßen nie gegangen war. Wer hat es gewirkt und getan? Der die Geschlechter ruft von Anbeginn. Ich, der Herr, bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. Die Iyim sahen es und fürchteten sich. Es erbebten die Enden der Erde. Sie näherten sich und kamen herbei. Einer half dem anderen und sprach und so weiter. Hier spricht der Prophet über den kommenden Weltherrscher Kyros. Übrigens in Jesaja 44 wird er dann sogar namentlich prophezeit. Jesaja 44, Vers 28 heißt es, von Gott, der von Kyros spricht, mein Hirt, und der all mein Wohlgefallen vollführt, indem er von Jerusalem sprechen wird, es werde aufgebaut und vom Tempel, er werde gegründet. So spricht der Herr zu seinen Gesalbten, zu Kyros, dessen Rechte ich ergriffen habe, um Nationen vor ihm niederzuwerfen und damit ich die Länder der Könige entgürte und so weiter. Und Gott betont, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist eine sensationelle Prophetie, denn etwa 170 Jahre bevor dieser Mann Kyrus in der Weltgeschichte auftrat, wird er im Buch Jesaja namentlich erwähnt und wird beschrieben, wie er eine Nation nach der anderen unterwerfen wird. Und das hat dann Kyrus auch tatsächlich getan. Er hat die ganze damalige Welt, kann man sagen, erobert. Und zwar beginnend vom Iran, östlich bis über den Indus hinaus, bis nach Pakistan, damals Indien. Und er hat dann im Westen alles erobert, bis über die ganze Türkei, bis nach Afrika, Ägypten und sogar Teile Europas. Und jetzt da in Jesaja 41 spricht Gott eben die Ijim speziell an und sagt, wer war das, der von Osten her, von Aufgang her, diesen Kyrus gerufen hat, erweckt hat und bewirkt hat, dass Nationen vor ihm dahingegeben werden. Und da wird also speziell davon gesprochen, wie die Ijim erschreckt sind, in Angst versetzt sind durch diese weltgeschichtlichen Ereignisse, die aber Gott so geplant, vorausgesagt hat und die dann in Erfüllung gingen. Ja, und dann Jesaja 42, das haben wir bereits gelesen, das ist dieses Gottesknecht-Gedicht. Und da wird im ganzen Ijim viermal erwähnt, Verse 10, 4, 10, 12 und auch 15. Dann Kapitel 49, 1 haben wir auch schon gelesen. Der Messias wendet sich an die Ijim. Aber neu kommt jetzt dazu Jesaja 51, Vers 5. Ich lese schon Vers 4 dazu. Merkt auf mich, mein Volk, und meine Nation, horcht auf mich, denn ein Gesetz wird von mir ausgehen und mein Recht werde ich aufstellen zum Licht der Völker. Nahe ist meine Gerechtigkeit, mein Heil ist ausgezogen und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln, hebräisch die Ijim, hoffen und sie werden harren auf meinen Arm. Hier wird wieder Europa erwähnt, der Kontinent, der auf das Heil Gottes wartet. Aber wir sehen die andere Seite. Gott wusste, dass dieser Kontinent schließlich das Evangelium verwerfen würde, wie kein anderer Kontinent. Was besonders im 20. Jahrhundert geschehen ist und ganz besonders mit der Revolution in den 60er Jahren, damals haben Millionen von Menschen ganz bewusst die Bibel und ihre Werte, Gott und seine Bedeutung für unser Leben eben verworfen, hinter den Rücken getan. Und so wird in Jesaja 51 das Gericht, 59 Vers 18, das Gericht angekündigt. Ich lese schon Vers 16, da wird die Wiederkunft Jesu beschrieben. Und er sah, dass kein Mann da war und er staunte, dass kein Vermittler vorhanden. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Und er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Und er zog Rachegewänder an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Nach den Taten, danach wird er vergelten. Grimm seinen Widersachern, Vergeltung seinen Feinden, denn Ijim wird er Vergeltung erstatten. Sie werden den Namen des Herrn fürchten, vom Niedergang an und vom Sonnenaufgang seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommen wird wie ein Strom, so wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, welche in Jakob von der Übertretung umkehren, spricht der Herr. Und so weiter. Also, hier wird das Gericht über die Ijim ganz ausdrücklich erwähnt. Jesaja 60, 9, da geht es auch wieder um Europa im tausendjährigen Reich. Und da steht, denn auf mich hoffen die Ijim. Und die Schiffe von Tarsis, davon werden wir gleich noch sprechen, ziehen voran, um deine Kinder aus der Ferne zu bringen und ihr Silber und ihr Gold mit ihnen zu dem Namen des Herrn, deines Gottes und zu dem Heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. Also auch da geht es um eine Rückführung der letzten Juden, die noch verblieben sind in Europa. Ich müsste Futur 2 brauchen. Die noch verblieben sein werden in Europa. Und schließlich Jesaja 66, Vers 19. Auch da geht es um das tausendjährige Reich. Und ich werde ein Wunderzeichen an ihnen tun und werde von ihnen Entronnene an die Nationen senden. Nach Tarsis, Pul und Lut, die den Bogen spannen, nach Tubal und Javan, nach den fernen Iyim, die von mir nicht gehört und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie werden meine Herrlichkeit unter den Nationen verkündigen. Das tausendjährige Reich wird ja nicht auf einen Schlag die Perfektion sein, sondern das wird noch eine gewisse Zeit gehen, bis alles geordnet ist und auch bis die allerletzten Menschen realisiert haben, dass jetzt der König in Jerusalem die Weltherrschaft angetreten hat. Und hier wird darüber gesprochen, wie dann die Völker informiert werden und auch die fernen Iyim werden über den Stand der Dinge unterrichtet werden. Dann gehen wir zu Jeremia 2, Vers 10. Gott sagt Israel, das ihn verworfen hatte damals, und andere Götter, diese nichtigen Götter der umliegenden Völker, angenommen hatte: Sowas gibt's doch nicht. Geht einmal zu den anderen Völkern, wo findet ihr ein Volk, das seine Götter austauscht? Und da werden auch die Iyim erwähnt, die so etwas nie gemacht haben in der Vergangenheit. Jeremia 2, Vers 9. Darum werde ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Und mit euren Kindeskindern werde ich rechten. Denn geht hinüber zu den Iyim der Kittäer. Von den Kittäern wird auch noch gleich die Rede sein. Und sehet und sendet nach Kedar und merket wohl auf. Und sehet, ob dergleichen geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und doch sind sie nicht Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Also Europa wird einfach zum Vergleich herangezogen. Dann Hesekiel 26, in den Versen 15 und zweimal in Vers 18 werden die Iyim erwähnt. Im Zusammenhang geht es da um die Prophetie über den Untergang der Stadt Tyrus. Das war ja das Handelszentrum im ersten Jahrtausend vor Christus, das Handelszentrum dieser Welt. Und Hesekiel musste den Untergang dieser Stadt ankündigen, und zwar in mehreren Phasen. Er prophezeit die Zerstörung von Tyrus durch Nebukadnezar von Babylon und dann später auch die Zerstörung durch Alexander den Großen, der alle Steine ins Meer werfen sollte, was dann auch geschehen ist, sodass Tyrus nur noch ein nackter Felsen sein würde. Und dann wird in diesen Versen gesagt, wie die Iyim entsetzt sein werden über die Nachricht vom Untergang der Stadt Tyrus. Das wäre so vergleichbar mit dem Entsetzen heute, wenn New York plötzlich untergehen würde. Was wäre dann mit dem ganzen Aktienhandel? Und so war das eben mit Tyrus. Aber Europa, das eben in Handelsbeziehung stand mit Tyrus, wurde dadurch direkt, unmittelbar wirtschaftlich getroffen. Und das führt uns auch schon zum nächsten Kapitel, Hesekiel 27, in den Versen 3, 6, 7, 15 und 35 werden die Iyim erwähnt als eben ein Teil der Welt. Es werden noch viele andere Teile erwähnt, ganz konkret mit geografischen Bezeichnungen. Die Iyim standen in Handelsbeziehung mit Tyrus. In Hesekiel 39, 6, wo es um den Untergang von Russland geht, als letztes Gericht der Endzeit, Da wird dann auch noch speziell erwähnt, dass Gott ein Gericht bringt, nicht nur über Russland, sondern auch über die Iyim. Also Europa wird dann nochmals getroffen werden im Zusammenhang mit dem Untergang Russlands. Dann haben wir Daniel 11, Vers 18. Das ist ja eine ganz interessante Prophetie. Die Verse 1 bis 35 sind vollständig erfüllt in der Vergangenheit. Es sind etwa 160 prophetische Einzelaussagen, die sich erfüllt haben über Syrien und Ägypten im Zusammenhang mit Israel. Und in Vers 18 geht es gerade um den Syrerkönig Antiochus dem III., der die griechischen Inseln erobern wollte, aber schließlich von den Römern daran gehindert wurde. Das wird doch ganz im Detail vorausgesagt. Und diese griechischen Inseln werden genannt Iyim im Text von Daniel. Und dann bleibt noch Zephania 2, Vers 11. Dort wird Europa erwähnt im Zusammenhang mit dem tausendjährigen Reich, wie von dort aus der Herr angebetet werden wird. Aber zuvor muss eben Europa vollständig gerichtet werden. 2 Vers 11. Furchtbar wird der Herr wieder sie sein, denn er wird hinschwinden lassen alle Götter der Erde. Und alle Iyim der Nationen werden ihn anbeten, ein jeder von seiner Stätte aus. Wir haben weitere Hinweise im Alten Testament auf Europa. Und so ist ganz wichtig der Begriff Javan. Oder die Menschen von Javan, die werden genannt Javanim. Javan ist im Alten Testament das Wort für Griechenland. Übrigens noch heute auf modern Hebräisch. Javan ist Griechenland. Oder wenn jemand sagt, ich spreche Griechisch, dann sagt man Animedeber Javanit. Das ist Griechisch. In 1. Mose 10 werden ja die Söhne Japhets namentlich aufgeführt. Und dies sind die Geschlechter der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Es wurden ihnen Söhne geboren nach der Flut. Vers 2. Die Söhne Japhets, Gomer und Magog und Madai und Javan und Tubal und Mesech und Tiras. Und die Söhne Gomers und so weiter. Dann wird gesagt, von diesen aus haben sich eben die Bewohner der Iyim verteilt. Also ein Sohn von Japhet hieß Javan. Und das ist der Stammvater der Griechen, der Hellenen. Er wird dann auch wieder erwähnt in 1. Chroniker 1, Vers 5. Und dann in Jesaja 66, 19, da haben wir gerade vorhin gelesen, über Europa im tausendjährigen Reich. Und da haben wir auch das Wort Javan gefunden. Griechenland wird da speziell erwähnt. Und im Zusammenhang mit den Handelsbeziehungen von Tyrus, Ezekiel 27, 13 und 19, wird eben auch Javan zweimal erwähnt. Übrigens, die Phönizier im Libanon, also dazu gehört Tyrus, die haben ihr Alphabet den Griechen gegeben. Darum haben also die Griechen eigentlich das, wie soll man dem sagen, das phönizisch-hebräische Alphabet haben die übernommen und angepasst für eine Sprache, bei der die Vokale viel vordergründiger sind als bei den semitischen Sprachen. Also die haben dann auch Zeichen benutzt für Vokale. Aber das zeigt eben diese Beziehung zwischen Tyrus und Griechenland. Dann in Daniel 8, 21 wird in der Prophetie Griechenland ausdrücklich erwähnt. Daniel 8, 21. Und der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Und das große Horn, das zwischen seinen Augen war, ist der erste König. Und dass es zerbrach und vier an seiner Stadt aufkamen, vier Königreiche werden aus dieser Nation aufstehen, aber nicht mit seiner Macht. Also das ist Griechenland, hebräisch Javan. In Daniel 8 wird Javan mit einem Ziegenbock verglichen, der gegen einen Widder losgeht und ihn zu Boden schlägt. Also, es wird hier erklärt, dass der Widder bedeutet Medo-Persien, das medopersische Weltreich. Und der Ziegenbock wird erklärt, das ist Griechenland. Und so haben wir das in der Geschichte gelernt, nicht wahr? Der Mann von, also das haben die Lehrer leider nicht gesagt, das hätten sie sagen sollen. Also noch als Nachtrag kommt das jetzt. Der Mann von Esther, Xerxes, Herrscher über das persische Reich von Türkei bis Indien und sogar Teile von Afrika, haben dazu gehört, der wollte Griechenland auch noch seinem Reich unterstellen. Und so hat er eine Armee auf die Beine gestellt, wie die ganze Welt das noch nie gesehen hat zuvor. Und das waren dann in der Schule die persischen Kriege. Und in der Schlacht von Salamis haben die heldenmütigen Griechen Xerxes eben überwältigt und vollständig besiegt. Das war eine Schmach für Persien. Aber dieser Versuch von Persien, Griechenland zusammenzuschlagen, sich zu unterwerfen, das hat tiefe Narben hinterlassen. Und 150 Jahre später kam ein 20-jähriger Grieche auf die Bühne der Geschichte. Mit 10.000 Soldaten zog er los nach Osten. In sagenhaften, das war Alex, also in der Schule haben wir gelernt, Alexander der Große. In sagenhaften 13 Jahren eroberte er das ganze persische Reich bis nach Indien. Eine Anekdote sagt, dann hätte er geweint, dass es nichts mehr gäbe, um zu erobern. Aber es ist nur eine Anekdote. Er starb dann 33-jährig, wahrscheinlich an Malaria, in Babylon, als er den Turm zu Babel wieder aufbauen wollte. Ja, und dieser zottige Ziegenbock wird in Daniel 8 beschrieben, wie er also im Zorn gegen den Widder, Medo-Persien, losgeht. Und er wird so beschrieben, er rennt so schnell, dass seine Füße den Boden gar nicht berühren. Das ist eben dieses Tempo von Alexander. In 13 Jahren die ganze Welt erobert. Und schlug das medopersische Reich nieder. Und dann starb er. Das Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Das ist Alexander. Und das es zerbrach und vier an seiner Stadt aufkamen. Vier Königreiche werden aus dieser Nation aufstehen, aber nicht mit seiner Macht. Alexander hatte damals keinen volljährigen Sohn, der seine Macht hätte übernehmen können. Und so stritten sich seine Generäle. Das war in der Schule der Abschnitt, die Diadochenkriege. Also Bürgerkrieg. Und schließlich wurde das große Alexanderreich in vier mächtige Blöcke auseinandergerissen. Das sind diese vier Blöcke, die da erwähnt werden. Also so konkret spricht die Bibel über Europa. Dann 10, Vers 20. Da sprach er, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt werde ich zurückkehren, um mit dem Fürsten von Persien zu streiten. Aber wenn ich ausziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Hier spricht ein Engel zu Daniel. Daniel hatte den Herrn gesucht im Gebet mit Fasten. Und erst 3 Wochen später kommt ein Engel und er sagt, dass eigentlich sein Gebet schon von Anfang an erhört worden war. Aber er sei aufgehalten worden durch den Fürsten von Persien. Und erst als Michael, einer der ersten Fürsten, ihm geholfen habe, konnte er diesen Fürsten von Persien besiegen. Jetzt werde er aber wieder gehen und da gibt es dann wieder einen neuen Kampf in der jenseitigen unsichtbaren Welt, nämlich der König von Javan wird kommen. Diese Fürsten sind eben nicht Menschen, sondern Engelfürsten, die an der Spitze der verschiedenen Völker stehen. Für Israel steht nicht ein dämonischer Fürst wie für die anderen Völker, sondern der Erzengel Michael, sagt Daniel 12, Vers 1. Das ist eine der Erzengel, eine der ersten Fürsten, wie der Text sagt. Ja, und so hat also dieser Engel gegen diesen Engelfürsten von Persien gekämpft und jetzt sagt er, ich gehe jetzt weiter, und dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Also hier wird gezeigt, wie eben dämonische Mächte an der Spitze der Völker stehen und gerade auch des europäischen Landes Griechenland. Ja, da könnte man mal einen Vortrag halten über den Fürsten von Griechenland und die Finanzkrise. Ja, nur so als Anregung. Aber das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn wenn man das weiß, sieht man die ganze Weltgeschichte und die Weltpolitik ganz anders. Es ist eigentlich wie ein Schachspiel, aber auf zwei Ebenen. Ja? Unten ein Schachspiel, das sind Menschen, und dann oben ein Schachspiel, das sind Engelfürsten, die sich Kämpfe liefern zwischen den Engeln des Lichts und den Engeln der Finsternis. Und wir lesen ja in Epheser 6, Vers 10 und folgende, dass unser Kampf als Gläubige nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern wieder die geistlichen Mächte der Bosheit. Und dann wird auch gesagt, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, die Kosmokratoren dieser Finsternis. Das sind eben diese Mächte an der Spitze der heidnischen Völker. Ja, jetzt ist Zeit für eine Viertelstunde Pause.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas Europa im Alten und im Neuen Testament.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.